Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Heute starten wir in Episode Nummer 14, sind wir mittlerweile. Heute mit einem ganz interessanten Gast, wie ich finde, der eigentlich im Osten der Republik bekannt ist wie ein bunter Hund. Im Westen der Republik vielleicht nicht so ganz, aber das können wir ja heute direkt ändern. Mein heutiger Gast ist Mr. Wheelchair, wie er sich selber nennt. Gabor, wie geht's dir?
Jo, moin Tim, grüß dich. Danke, sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
Na klar, mir geht's blendend. Sonntag, weißt du, strahlendes Wetter. Mir könnte es kaum besser gehen.
Ja, da hast du recht, aber wir haben es auch gleich dunkel, weil die Zeitumstellung
war
ja vor kurzem. Genau.
Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es gerade gesagt, im Osten bekannt wie ein bunter Hund, liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass du besonders hässlich bist oder irgendwas.
Naja, es ist Ansichtssache.
Sondern an dir ist ja irgendwie, also muss man ja einfach so sagen, was anderes besonders. Und zwar sitzt du, dein Spitzname lässt es vermuten oder erahnen, im Rollstuhl. Das ist erstmal richtig, ne?
Ja, genau. Ich sitze ein bisschen im Rollstuhl rum.
Genau. Und jetzt muss man aber allerdings auch dazu sagen, ist jetzt nicht so, dass du dir, keine Ahnung, dass du ein Bein verloren hast oder irgendwie sowas. Sondern bei dir ist es noch ein bisschen weiter. Oder noch ein bisschen extremer.
Ja. Ne?
Du bist vom Hals abwärts gelähmt, oder? Ist das richtig ausgedrückt?
Ja, hast du richtig gesagt. Vom Hals abwärts gelähmt quasi.
Okay, also im Endeffekt, man hört es ja selber atmen, selber reden, den Kopf bewegen kannst du auch eigentlich, ne?
Ja, genau.
Das geht alles?
Das geht, die drei Sachen gehen wunderbar. Restgehirn, was früher, das hat sich ja nicht verändert. Da war ja früher nicht viel, jetzt ist vielleicht ein kleines bisschen größer geworden durch meine Reife im Rollstuhl. Atmen halt selber und ja, sonst brauche ich halt in allen Belangen so ein bisschen Unterstützung.
Okay. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Grundsätzlich erstmal kurz, wie ist es dazu gekommen? Also was dir passiert?
Genau vor 10 Jahren, am 6.8.2010, war ich halt mit ein paar bekannten Leuten an der Ostsee, auf der Insel Rügen im Binz. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen einen getrunken und ja, beim Sprung ins Wasser quasi, der letzte Sprung, kurz vorm nach Hause gehen, hat sie halt in meine Nick beim Reinspringen knack gemacht. Und da habe ich mir 2 Wirbel durchgebrochen.
Ja.
Und im Prinzip ganz großes Glück gehabt, dass ich einen guten Arzt da oben erwischt habe, der mich operiert hat in 14 Stunden. Und wahrscheinlich im Krankenhaus hier bei uns. Also ich möchte hier nichts Schlechtes reden, aber also ich habe echt Glück gehabt, dass der Arzt da oben auf jeden Fall Ahnung hatte und mich wieder zusammengebaut hat in 14 Stunden. Also es sah halt irgendwie nicht so gut aus eigentlich, aber ja, das ist jetzt 10 Jahre her, ich habe mich da gut reingelebt und ich genieße auf jeden Fall jeden Tag meines Lebens und bin sehr dankbar, dass ich noch da sein darf und heute mit dir ein bisschen plaudern kann und ja, genau.
Okay, ich will eigentlich zu Anfang erstmal den Rollstuhl so symbolisch beiseite stellen.
Ja.
Wenn das für dich okay ist.
Ja.
Und eigentlich erstmal so ein bisschen gucken, was vor dem Rollstuhl war. Ich meine, du hast es gerade gesagt, das ist vor 10 Jahren passiert. Du bist jetzt Mitte, Ende 30, ne?
Ja, 36, genau. 84er Baujahr.
Genau, also sprich, es gab ja offensichtlich auch eine Zeit vor dem Rollstuhl. Da eigentlich interessant, ne? Ich meine, es geht hier um Hardcore-Punk im weitesten Sinne. Wie bist du zu der Musik gekommen?
Ja, ich wohne hier in Sachsen-Anhalt, in Rübelen, schön auf dem Dorf. Und da war früher eigentlich die Szene schon sehr ausgeprägt.
Mhm.
Ich habe es mir quasi abgeguckt von den ganzen Alten, die hier rumgesprungen sind. Und hatten halt ihre Biohazard-Pullis an und Fear Factory. Und dadurch bin ich halt mehr oder weniger dann auch mit reingewachsen. Wir hatten hier unser eigenes Open Air auf dem Dorf. Das waren halt so mit 600 Gästen immer. Und mit 12, 13 bin ich halt da immer hingewatschelt und bin da halt so reingeflutscht in die ganze Sache, genau.
Okay, mit was für Bands bist du da groß geworden, wenn du sagst, ihr habt da lokal auch ein bisschen was zu bieten gehabt?
Also damals lokal war halt Isolated, Body Taste hieß die Band. Ich habe dann auch früher dann mit 13 Jahren angefangen, Musikschule zu machen. Meine Oma, meine Lieblingsoma, die hat mir dann zu meinem 14. Geburtstag auch ein Jahr Musikschule geschenkt, Gitarrenunterricht mit Akustik.
Nicht schlecht.
Und dann hatte ich ja mit 14 meine Jugendweihe. Das Geld habe ich dann komplett auf den Kopf gekloppt für meine erste Gitarre mit Verstärker. Da wusste ich natürlich dann erstmal nicht, wie das funktioniert. Hab dann halt auf Zappen so ein bisschen rumgeschaut, was die anderen da so machen. Und ja, wo ich dann zu Hause dann saß mit meiner Gitarre und es hat nicht richtig funktioniert, habe ich erstmal so ein kleines Kind, das mal in der Ecke gesessen und vor enttäuschen habe geweint und wollte die Scheiße wieder kaufen. Und naja, so war das halt damals. Und dann haben wir uns dann reingefuchst und haben dann in der Garage zu dritt angefangen, Mucke zu machen.
Okay, hattest du denn auch eine Band? Hast du richtig in der Band gespielt?
Ja, genau. Also ich hatte eine Band, die hieß My Own Life. Die gab es dann auch 12, 13 Jahre lang. Und wir waren zwar nicht besonders gut, aber wir waren nett und wir haben auf jeden Fall extrem gut After-Show-Partys gefeiert.
Also ihr hattet Spaß.
Wir hatten Spaß und darum geht es ja eigentlich auch in der Szene, ja, genau. Denke ich. Also gut, wer mit Geld verdienen kann, das ist völlig in Ordnung, aber in erster Linie denke ich, dass es darum eigentlich nicht geht.
Naja, alle Bands, die irgendwo anfangen, die machen das ja, weil sie Bock drauf haben, ne? Weil sie Spaß an der Musik haben.
Genau, ja.
Und so weiter. Also von daher, glaube ich, der Spaß hat da schon einen sehr ausschlaggebenden, oder ist ein ausschlaggebender Punkt.
Mal so die einen schaffen es halt, die anderen bleiben stehen im Suff.
Genau. Ja. Seid ihr mit der Band deutschlandweit unterwegs gewesen oder auch europaweit?
Nein, Europa nicht, also nur Deutschland. Okay. Okay. Dresden, Leipzig, hier regional halt viel, bei uns halt hauptsächlich. Dann in Erfurt oder damals bei Kai, wie hieß der Ort, in Thüringen, wo das RTS stattfindet, da haben wir halt ab und zu mal rumgelümmelt und ein paar coole Konzerte gespielt und halt Döglitz hieß ein Ort in so einem Schweinestall oder so, nicht mal in der Schweinestall, da haben wir halt geile Konzerte gespielt, halt alles so kleine Dinge halt und ja, war halt immer Abriss, auf jeden Fall.
Na, ist doch schön. Also ich sag mal so, wir können es eigentlich nur noch mal unterstreichen, ihr hattet Spaß, ihr hattet eine gute Zeit.
Sehr viel, ne? Spaß, eine sehr gute Zeit, genau.
Zu der Zeit, also du sagst es gerade selber, du warst viel oder ihr wart viel mit der Band im Osten der Republik unterwegs. Wie hast du die Shows wahrgenommen? Ging da viel an Konzerten? Waren die Shows wild, die ihr gespielt habt? Oder also wie war so dein Eindruck damals?
Also es ist ja jetzt echt schon... Also mein letztes Konzert ist jetzt 11 Jahre her, wo ich gespielt habe. Das war in Rostock. Ich weiß nicht noch ganz genau. Das war so ziemlich kurz vor meinem Unfall. Und die Konzerte damals, würde ich schon sagen, waren eigentlich so mit 150, 200 Leuten eigentlich schon immer recht besucht in den kleinen Clubs. Und gut, wir haben halt meist schon so Headliner nicht, sag mal, als erstes, zweites gespielt. Da muss ja die Leute erstmal ein bisschen zu bringen, dass die ein paar Bier trinken und ein bisschen locker sind. Aber ich denke schon, dass es immer eine geile Sause war. Also von meinem Empfinden her. Ich weiß nicht, das hat sich jetzt mittlerweile vielleicht so ein bisschen verändert, so das Ganze. Mhm. Wobei, ja, kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen. Also verändert hat sich das schon ein bisschen über die Jahre, denke ich.
Okay. Na, du hast ja jetzt auch oftmals einen anderen Blickwinkel, ne? Also ich meine, früher warst du ja ein aktiver Teil. Du standest entweder auf der Bühne, hast selber gespielt oder warst als Fan vor der Bühne und bist wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du ein aktiver Konzertgänger gewesen? Also warst du so Stage-Dive und rumhüpfen oder eher so ein Kopfnicker?
Nee, also immer vorne, erste Reihe, ohne T-Shirt, meist oft auch ohne Hose. Also ich war immer mehr so ein Typ, der gerne nackt war und auf jeden Fall auch immer sehr betrunken, muss ich sagen, aber ein freundlicher Typ schon. Und viel Bühnensprünge. Okay, ja. Okay. Oftmals standen auch nicht so viele Leute. Dann ging es halt mal ein bisschen in der Hose, aber ich war sehr, sehr aktiv.
Okay, naja, und
das nicht nur
Also deswegen sage ich, ne, also das war ja dann doch irgendwie eine andere Perspektive, die du da früher hattest, ne? Und jetzt, ich meine, du bist an diesen Rollstuhl gebunden, sitzt, stehst, wie auch immer, meistens jetzt auf der Bühne und hast natürlich einen anderen Blickwinkel auf die Konzerte jetzt.
Ja, total. Also jetzt nehme ich erstmal die Musik auch ein bisschen anders wahr. Achte natürlich da ein bisschen mehr auf Qualität. Das war mir früher scheißegal, ob der Gesang oder der Sound jetzt extrem fett war. Das ist mir jetzt schon wichtig, dass der Sound cool ist und so. Das habe ich ja damals eigentlich gar nicht vorgenommen. Da war einfach nur mit dem Kopf durch die Wand rein und alles geben halt so. Das ist jetzt schon alles ein bisschen, also jetzt bin ich halt auch ein bisschen vom Denken her reifer geworden durch die ganze Sache halt in meinem Rollstuhl und vielleicht auch vom Alter. Das kann natürlich auch sein. Und ich trinke jetzt natürlich fast keinen Alkohol mehr. Das hat die Sachen natürlich auch noch ein bisschen verändert.
Dass man meine Denkweise, dass man gewisse Sachen auch etwas klarer mitbekommt, ne?
Genau, jetzt denke ich halt bei manchen Leuten auch, um Gottes Willen, was ist das für ein schräger Vogel? Wie kann man so straff sein? Aber ich denke, dass ich damals mindestens genauso war, manchmal oder schlimmer. Also es ist schon alles jetzt ein bisschen anders vom Denken her.
Ja, das verstehe ich natürlich. Wir haben es gerade angesprochen, nun ist der Rollstuhl ja ein Riesenthema bei dir, beziehungsweise dein Unfall. Deswegen müssen wir das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise hier ein bisschen besprechen. Du hast gerade geschildert, wie es passiert ist. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Ich sag gleich vorneweg, vielleicht stelle ich gleich so richtig dumme Kinderfragen. Also
nein, gibt keine dummen Fragen. Also nur dumme Antworten. Frag einfach, was du wissen willst und deswegen, ich hau's raus.
Als das passiert ist, also ich meine, du bist da irgendwie mit einem Seemannskörper oder irgendwie im Meer eingeschlagen.
Ja.
Hast du das dann gemerkt, dass da irgendwas passiert ist oder warst du dann ohnmächtig? Oder also wie ging es dann weiter, nachdem du da im Meer gelandet bist?
Ja, also erstmal vorneweg, auf jeden Fall alles, was wir hier besprechen, da draußen an die Leute. Ich möchte auf jeden Fall und brauche auch kein Mitleid. Also mir geht's ja gut, ich komme auch gut mit der Sache klar. Und die Leute, egal was sie wissen wollen, können mich auch gerne alles fragen, jederzeit anschreiben. Ich beantworte gerne alles. Und ich bin halt kein Typ, der Mitleid für meinen Rollstuhl oder für meinen. Ich bin einfach froh, dass ich noch lebe und dabei sein darf. Genau, das wollte ich vorneweg sagen. Und zu deiner Frage, also ich weiß noch ganz genau, ich bin ins Wasser gerannt, hab's hinten knacken, hören. Also ich habe es hinten in meinem Genick alles gemerkt, wie das da hinten durchgescheppert ist. Ich denke halt auch, dass der Sprung alleine nicht das Ausschlaggebende war. Ich bin halt so ein paar Wochen vorher bin ich in einer Diskothek von 4 Meter Höhe runtergestürzt und da war ich halt bewusstlos. Da war ich kopfüber in so ein, bin ich halt von so einem Klettergerüst runtergefallen im Surf. Scheiße. Und kann auch sein, dass ich mir da schon was eingeknackt habe oder beim Volleyballspiel cool sein wurde Frauen und bin dann halt in meiner Schulter gegen diese Netzstange eingeschlagen und da war mir halt auch ein bisschen schwarz vor Augen, da bin ich halt auch nicht zum Arzt gegangen. Das war alles so kurz vorher, da kann natürlich auch sein, dass ich mir da schon was angebrochen habe hinten drin. Und an der Ostsee bin ich halt ins Wasser rein, das war halt unspektakulär, wie es jedes kleine Kind macht. Kleinen Bauchklatscher rein ins Wasser, es hat geknackt da hinten. Und ich habe das ganz genau gemerkt, also es war mein Kumpel, der damals mit dabei war, der hat mich noch so umgedreht, weil ich mit dem Gesicht halt im Wasser lag, der hat mich halt umgedreht, da habe ich noch gesagt, nicht anfassen, ich habe ein bisschen Genick gebrochen, weil ich das irgendwie, ich habe es gespürt, meine Arme, die waren sofort tot, also die konnte ich gar nicht bewegen, meine Beine habe ich noch gemerkt und habe dann halt so im Wasser getrieben und habe in den Himmel geguckt und das hat sich halt angefühlt, auch wenn es sich jetzt krass anhört, also ich glaube, dass ich so Sterben anfühlt, so, es war total krass, ich dachte, okay, das war's jetzt gleich, ich hab in den Himmel reingeguckt, in der Sonne, es war ein sehr komisches Gefühl, so, als ob es das halt gleich war, so, also unbeschreiblich, ich hoffe, dass ich das Gefühl nur noch einmal in meinem Leben habe, das ist, wenn ich 90 oder so bin,
dann ist es vorbei,
dann, irgendwie so, dann reicht's auch hin mit 90, aber so war ich halt 26 Jahre und da sollte es noch nicht vorbei sein, und da hat mich auch irgendwer
Okay, dann haben sie dich da rausgezogen. Du hast gesagt, du wurdest dann von einem eigentlich sehr guten Arzt in irgendeiner Form operiert, ne?
Genau.
Soweit es ging, irgendwie noch zusammengeflickt wieder.
Genau, also ich wurde aus dem Wasser gezogen, da kam ein Hubschrauber. Der ist genau am Strand gelandet. Diese ganzen Strandkörbe sind durch die Gegend geflogen. Dann habe ich nur noch die Ärztin irgendwie angeguckt und ich weiß auch nicht mehr, ob die hübsch war oder nicht so hübsch, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Spritze gekriegt und war dann weg und die haben mich dann nach Greifswald in die Uniklinik geflogen und da wurde ich dann halt 14 Stunden operiert.
Okay.
Genau. Und wo ich dann wach geworden bin, war halt alles anders. Da musste ich erstmal gucken, dass ich, wie ich klarkomme.
Ja, absolut. Und dann wahrscheinlich Reha, irgendwie sowas, ne, so ein bisschen, um dich an die neue Situation auch zu gewöhnen, beziehungsweise damit du damit umgehen kannst und so weiter.
Genau, also 14 Tage war ich dann in Greifswald. Von Greifswald wurde ich mit einem Hubschrauber nach Brandenburg geflogen. Da war ich dann auf einer nicht ganz so gut aufgehobenen Klinik. Dann gab es nochmal einen Rückschlag, bin ich fast erstickt, weil sie mir, gab es halt so ein paar Sachen, die sie nicht ganz richtig gemacht haben. Weiß ich heute, damals ist halt so passiert, kann man jetzt nicht mehr ändern. Bin ich halt nochmal in Brandenburg auf die Intensivstation gekommen, nochmal notoperiert. Dann war ich nochmal 3 Wochen auf Intensiv. Und von da bin ich dann halt nach Bad Wildungen gekommen. Das ist hinter Kassel, 50 Kilometer. Und da lag ich dann 11 Monate und habe dann da mein erstes Jahr absolviert.
Okay. Genau, so war das. Okay, und ich meine, es ist ja alles auch unfassbar großer Stress für dich. Hattest du in irgendeiner Form Support? Also hattest du dann deine Freunde, die da irgendwie dich zu unterstützt haben, Familie, was auch immer?
Tim, das war unglaublich, was damals auch, also es ist heute noch, das kann ich Ihnen später vielleicht noch erzählen, aber was damals abging, war krass. Da gab es ja noch StudiVZ. Und in StudiVZ gab es eine Liste, weil es standen irgendwie 30, 40 Leute vor der Tür in der Klinik, wo ich in Brandenburg lag. Und die Schwestern, die Ärzte, die haben gesagt, was ist hier los? Also es gab es halt noch nie in der Form, dass so viele Menschenmassen, die wollten alle zu mir kommen, die wollten mich besuchen, das war echt heftig. Zu der Zeit war ich halt auch noch ganz schön krass abgeschossen mit Medikamenten. Ich habe das so gar nicht realisiert. Also im Nachhinein wurde mir das halt erzählt. Und bei StudiVZ gab es dann halt diese Liste. Die hat, glaube ich, meine Familie, meine Schwester oder meine Freunde, also einer von denen, die eng bei mir sind, ich glaube, war meine Schwester, eine Liste gemacht, dass die Leute sich da eintragen konnten mit Datum, Uhrzeit, wann die mich besuchen. Also es war, da gab es ja halb Schlägereien, wer mich als erstes besuchen darf oder möchte. Und das ging auch sehr, sehr lange. Ja. Also eigentlich, ich war ja insgesamt ein Jahr nach meinem Unfall nicht zu Hause. Und es ging das ganze Jahr so. Also es war brutal, der Support von den Leuten, von der Szene, also im Hardcore-Bereich, Freddy von Madball, von der Gymnastikfront, Sick of It All, die haben kleine Videos mir zukommen lassen. Und hatte ich halt auch immer, also haben mir halt alles Gute gewünscht. Oder auch, das waren jetzt die Amis. Aber davon mal ab, die ganze Szene auch hier so bei uns im Osten, alles, die mich kannten, es war echt krass und sehr emotional. Jedes Mal, wenn ich halt irgendwie was gekriegt habe, eine Sprachnachricht oder eine Nachricht überhaupt, kam mir halt immer die Tränen. Und ja, ich war halt, bin auch da immer noch sehr dankbar für. Und das hat mir auch durch diese krasse Zeit viel Kraft gegeben und mich da durchgebracht, auf jeden Fall.
Okay, na, das ist doch wunderschön zu hören eigentlich. Auf der anderen Seite, ne, du hast also so dieser emotionale Stress, sage ich mal, den man ja da hat, ne, der dann irgendwie abgefedert wird durch Freunde und Familie, was bei dir sehr gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wie läuft das? Also vielleicht doofe Frage, aber wie läuft das mit diesen ganzen Kosten? Also wird das alles bezahlt? Ich meine, mit Hubschrauber einsetzen und was weiß ich alles? Also bist du da am Ende auf irgendwas sitzen geblieben?
Nee, also das hat alles quasi die Krankenkasse übernommen.
Okay. Ja. Also nicht, dass das noch so als zusätzlicher Stress noch oben drauf kommt, weißt du? Ich meine, man versucht da irgendwie sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.
Also es gab so ein, zwei Sachen, die waren so ein bisschen stressig, dass ich nach Behandlungen komme, das wollten sie halt nicht bezahlen mit Hubschrauber. Da musste ich dann halt 600 Kilometer mit dem Krankenwagen gefahren werden. Aber da habe ich den Arzt einfach gebeten, mich wegzuschießen mit Propofol. Übrigens, meine Lieblingsdroge, das ist das Zeug, wo sich Michael Jackson mit weggebeamt hat, aber ich kann ihn verstehen, das ist echt geiler Shit. Man träumt irgendwie schön und ja, das nehme ich auch sehr gerne. Ja. Und das war halt so das Einzige, dass wir da ein kleines bisschen nachhelfen mussten, kämpfen, dass ich Brandenburg halt nach Bad Wildungen komme. Die wollten mich halt wieder in die Klinik bringen, wo ich war, aber da ich da ja nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, da wollte ich halt auch nicht wieder zurück. Und in Bad Wildungen war dann halt schon eher so für Querschnittgelähmte, also so eine Spezialklinik, die Werner-Wicker-Klinik. Und da war ich definitiv auch dann besser aufgehoben.
Okay, na, das ist doch, hört sich auch gar nicht so schlimm an, ne? Dass das irgendwie alles geklappt hat, sage ich mal. Du hattest ja vor dem Rollstuhl einen Job vermutlich,
Ausbildung? Genau, Ausbildung war ich so eine Art Tischler, also Möbelbau, Innenausbau.
Ja.
Und in der Ausbildung, sage ich mal, die 3,5 Jahre ging, habe ich auch geschafft, ganz gut sogar. Aber in der ganzen Zeit hat sich dann eine Holzstauballergie entwickelt. War total gut. Also ich habe dann richtig gut Luft gekriegt. Das war jetzt Ironie. Und meine ganze Haut hat das alles nicht mehr vertragen mit dem Staub. Also ich konnte dann nach meiner Ausbildung halt den Beruf dann halt auch nicht mehr weitermachen. Da habe ich dann halt eine Umschulung gemacht zum CNC-Techniker. Und dann bin ich halt in so einen Laden reingerutscht, wo ich dann an der Maschine stand und habe so ein paar Autoteile für VW hergestellt.
Okay, na gut, das geht heute alles nicht mehr. Wie sieht heute so ein Tag von dir aus? Was machst du heute? Also heutzutage?
Heutzutage bin ich halt größtenteils, also erstmal bin ich Rentner. Ich bin größtenteils damit beschäftigt, mit komischen Sachen, die für jeden Fußgänger normal sind. Und das sind richtig krass. Halt Darmentleerung, das ist echt eine krasse Geschichte. Also jeder Mensch geht halt ganz normal scheißen auf Deutsch gesagt. Dieser Prozess ist bei mir so krass, der beschäftigt mein Leben sehr krass. Und das dauert halt auch einfach mal 3 bis 5 Stunden alle 2 Tage, weil das halt alles nicht mehr zu steuern ist. Ich kann nicht mehr einfach mal pressen, dass schön hinten Wurst rauskommt. Das ist jetzt einfach alles echt eklig und kompliziert. Aber gut, das ist halt das eine. Und sonst so die guten Sachen halt, sind halt schon die Konzerte, die mich am Leben halten, die Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann auf Konzerten oder halt auch telefonieren viel. Jetzt fehlen mir die Konzerte schon, aber ich glaube, da bin ich ja nicht alleine. Das wird dir genauso gehen oder jeden anderen, der in der Szene ist. Aber rumjammern hilft halt nicht. Das müssen wir halt jetzt alle durchhalten und hoffen, dass irgendwann das mal wieder ganz normal weitergeht, denke ich.
Ja, absolut. Du hast es auch schon gerade mal durchblicken lassen. Du hast immer irgendeine Assistentin oder irgendeinen Assistenten bei dir, ne? Eine Pflegerin.
Ja, genau. Also ich habe 24-Stunden-Betreuung. Es müssen immer gelernte Leute sein. Examiniert heißt examinierte Pflegekraft, Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger. Also das muss aber alles gelernt sein. Ja. Ich darf halt keinen irgendwen, also dich könnte ich jetzt nicht einstellen, dass du meinen Darm entleerst. Also gut, wenn du jetzt dazu Lust hättest, könnte ich dich mal einladen, aber empfehlenswert ist das nicht. Schön ist was anderes, ja. 24-Stunden-Betreuung heißt halt echt, ich habe 24 Stunden, also ich habe ein kleines Haus mir selber gekauft, hier bei uns im schönen Rübeland, neben meinen Eltern. Das haben halt alles komplett meine Freunde damals ausgebaut, so wie ich das halt brauche. Und die 24-Stunden-Betreuung, die haben halt ihre 12-Stunden-Dienste. Und ich habe jetzt 5 Leute, ich hatte einen Aufruf gemacht bei Facebook, war das genau. Und das Video wurde ja irgendwie 170.000 Mal angeguckt und 6.000 Mal geteilt. Und jetzt habe ich dadurch halt 2 Leute zusätzlich gefunden. Also ich brauche im Team mindestens 4, 5 Leute sind besser, die habe ich ja jetzt. Damit man halt einen schönen Dienstplan schreiben kann, dann kommt halt jeder so 10 bis 12 Dienste im Monat. 12 Stunden, aber das ist halt viel Freizeit durch die 12-Stunden-Dienste. Ist zwar der Tag im Arsch, aber dafür brauchst du ja bloß 10 bis 12 im Monat machen und den Rest hast du, haben die Leute halt frei. Das macht es halt sehr attraktiv, den Beruf oder den Job.
Bezahlt wird
genau, von der Kasse? Das wird von der Krankenkasse bezahlt und von der Pflegekasse. Musste ich halt ein Budget aushandeln mit der Krankenkasse.
Das machst du alles?
Das mache ich alles mit meiner Schwester, mit meiner Mutti. Das sind halt meine Bürofrauen sozusagen. und ich suche halt die Leute selber. Ich lade die zu mir ein für Vorstellungsgespräche. Ich muss alles mit der Krankenkasse selber, also alles, was ein Pflegedienst machen würde, mit dem Chef beim Pflegedienst mache ich halt selber. Also ich bin mein eigener Pflegedienst quasi.
Ah, ach so. Das ist dir das freigestellt, dass du dich da selber drum kümmerst? Also selbstbestimmt ja eigentlich das auch so lebst? Oder könntest du es auch abgeben?
Es war ja nicht immer so. Ich bin ja nach Hause gekommen und hatte erstmal einen Pflegedienst. Also insgesamt 4 Pflegedienste. Und der erste Pflegedienst war dann zu teuer. Da hat die Krankenkasse gesagt, ja, ich muss mir einen neuen suchen, weil die zu teuer sind. Der nächste Pflegedienst hat ich sag's einfach, ist ja auch kein Geheimnis. Der nächste Pflegedienst hat mich halt gekündigt, weil in Wirklichkeit hatten die eigentlich keine Leute mehr für mich. Weil ich bin hier schon sehr ländlich und ich habe dann auch 1, 2 Leute nach Hause geschickt, weil das menschlich nie gepasst hat, dann hatten die keinen mehr für mich. Und dann wollten die mich halt ins Heim stecken und als Grund hat er gesagt, ja, wir haben keine Mitarbeiter für Sie, Herr Schneider, weil ich frauenfeindlich bin, hat er gesagt, der Chef. Okay. Dachte ich, liebe eigentlich Frauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es darauf kommt, dass ich frauenfeindlich bin, aber naja, gut, so war das damals. Dann hatte ich noch einen Pflegedienst aus Berlin. Das geht halt alles, also die meisten Intensivpflegedienste kommen halt aus Dresden, Berlin, tralala, und die suchen dann halt die Leute hier regional und stellen die dann bei den Leuten ein, die wir brauchen. Darum, Und irgendwann kam ich halt auf die Idee, scheiße, die gehen mir eigentlich alle auf den Sack, die Pflegedienste. Ich mache das jetzt einfach selber. Das war echt hart. Das war ein sehr harter Weg mit der Krankenkasse, mit Anwalt, das alles durchzukriegen. Also das ist nicht alles selbstverständlich. Das machen jetzt schon ein paar andere Leute auch schon, dieses intensiv 1:1 selbstbestimmt. Aber es ist echt hart. Also das, wir haben viel geweint und wir haben es aber geschafft und durchgezogen und auch hingekriegt. Das hat bestimmt ein Jahr gedauert, dass ich das mit der Kohle. Und ich konnte ja auch nie Leute einstellen, weil ich ja nie wusste, wie viel Geld ich irgendwie von der Kasse kriege. Ich kann die Leute rennen und sagen, ihr kriegt irgendwann mal vielleicht so und so viel Kohle. Die Krankenkasse hat es dann halt nicht so richtig durchgewunken am Anfang. Dann gab es 1, 2 Gerichtsverhandlungen in Magdeburg, da bin ich auch persönlich hingefahren. Da hat die Richterin gesagt, das gab es noch nie, das so ein Hochgelähmter selber persönlich hier vor Gericht tritt und sie fand es halt gut. Und und dadurch ging das dann auch alles recht schnell, dass ich das alles selber gemacht habe und vor Ort anwesend, denke ich, weil wenn dann einer da steht wie Robocop, dann ist das ja noch ein bisschen was anderes, wie wenn sie immer nur so Blätter vor auf dem Schreibtisch liegen haben. Das ist schon was anderes. Also wenn einer auch ein schlechtes Gewissen hat mir gegenüber, der kann mir nicht in die Augen gucken. Das ist total krass, weil das geht halt einfach nicht. Die sehen das hier so als elektrischen Panzer und ja, dann habe ich halt meine Fresse halt nur von früher und dann kommen die da noch weniger mit klar, wenn ich mir mache und das sage, was ich hier denke. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt selbstständig, habe meinen eigenen Pflegedienst, verdiene damit kein Geld, kriege Geld von der Krankenkasse und kann damit meine Angestellten bezahlen und die Krankenversicherung, alles, was dazugehört.
Okay, das gibst du dann sozusagen einfach weiter.
Genau.
Okay. Ist das eine, also gibt es da irgendwie eine Organisationsstruktur von gelähmten Menschen, also dass man sich da gegenseitig unterstützt, wenn jemand sowas machen möchte?
Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich hatte die Hilfe leider nicht. Also ich habe dann jemanden kennengelernt aus Dessau. Okay. Den haben wir ausfindig gemacht im Internet. Der hat mir halt auch immer bei ein paar Sachen geholfen. Mhm. Aber sonst so direkt habe ich das eigentlich alles irgendwie, ja, dann mehr oder weniger alles selber gemacht. Gelesen im Internet, was, wie, wo. Und da wächst man dann halt so rein mit seinen Aufgaben. Also ich habe es dann mal so als meinen neuen Job oder Beruf gesehen.
Ja, naja, cool. Aber ich meine, das ist ja dann auch eine Aufgabe, ne? Eine ziemliche
Aufgabe. Das ist schon eine krasse Aufgabe. Und es ging halt auch um mein Leben und meine Versorgung. Ich wollte auf keinen Fall in irgendein Pflegeheim vergammeln und schon gar nicht. Ich bin ja echt noch jung.
Absolut.
Wollen die oder haben die ja jetzt auch so ein Intensivpflegegesetz herbeigerufen, was glaube ich noch nicht ganz durch ist. Bin ich jetzt auch mit ein bisschen dabei, dagegen zu steuern, wurde ich halt schon auch so ein bisschen interviewt von der Grünen, die das so ein bisschen gegen den Herrn Spahn, damit das Intensivpflegegesetz wieder zurückgenommen wird. Und das besagt halt, dass Intensivpflichtige, wo ich ja zugehöre, beatmete Patienten hauptsächlich, dass die quasi nicht mehr zu Hause leben dürfen und ins Heim müssen. Also das Selbstbestimmte fällt dann einfach weg und das funktioniert, das darf nicht sein, dass irgendwelche Menschen von ihrer Familie zu Hause entfernt werden und in irgendwelche Heime leben müssen.
Ja, absolut, absolut. Hat sich mit deinem dir angestellten Pflegepersonal mittlerweile eine Freundschaft eingestellt oder ist das Angestellten
Chefverhältnis? Das ist halt ein schwieriger Grad. Also die Leute müssen ja schon irgendwie ihre Arbeit machen. Wenn es nachher zu freundschaftlich wird, dann werden auch viele Sachen vernachlässigt. Und das müssen halt die Leute auch selbst verstehen. Also es gibt halt Menschen, die können das. Es gibt auch Menschen, die können das weniger. Da muss ich halt ein bisschen gegensteuern. Ich muss manchmal, ab und zu machen wir mal so eine Versammlung, da muss ich halt so eine Art Chef sein, was ich eigentlich nicht gerne sein möchte. Also ich möchte hier keinen rumkommandieren. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe mein Leben leben. Und wenn die Leute ihre Arbeit machen und gut zu mir sind, dann ist es halt am allergeilsten. Wenn natürlich auch mal wer bei ist, der das nicht ganz versteht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber im Prinzip ist es schon freundschaftlich auf einer angestellten Basis. Also die Leute verdienen ihr Geld auch damit. Und solange sie das nicht vergessen, glaube ich, läuft es ganz gut.
Okay, aber ist doch eigentlich dann ein schönes, ein gutes Verhältnis, sodass du im Endeffekt selbstbestimmt dein Leben führen kannst, oder?
Ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren kann in meiner Situation. Alles andere wäre auf jeden Fall nicht schöner.
Okay, na das ist doch, das hört man doch gerne. Wir haben drüber gesprochen, du bist vom Hals abwärts gelähmt.
Also ich bin
bedeutet,
C3, C4, Tetraplegiker, das heißt keine Exkremente gehen, keine Arme, keine Beine.
Ja.
Und ja, geht halt nur mein Kopf, mein Resthirn arbeitet auch noch ein bisschen. Ich kann halt sagen, was ich möchte, was ich will. Ja. Und ja, ich kann den Leuten halt sagen, wie sie es machen sollen, was sie machen sollen. Und das muss ich halt immer versuchen, nett und vernünftig zu machen. Manchmal habe ich auch Tage, da geht es mir nicht so gut, da fällt es mir dann auch manchmal nicht so leicht, immer freundlich zu sein. Aber ich muss sagen, die Leute, die ich jetzt habe, die wissen das, die nehmen das auch nicht krumm, wenn ich mal ein bisschen maulig bin. Das ist ja jeder andere auch mal. Aber sage ich jetzt mal als Beispiel, wenn du mal einen scheiß Tag hast und eine scheiß Laune, dann musst du aber nicht irgendwen probieren, den nicht zu erklären. Putz mir mal die Zähne, mach das mal bitte so und so und mach es einfach selber. Und ich muss trotz schlechter Laune dann halt auch immer noch freundlich probieren, alles zu erklären. So, das ist halt der Unterschied.
Ja, verstehe ich, absolut. Hast du also irgendein Gefühl, also dass wenn man dir jetzt, keine Ahnung, ins Bein kneift?
Gibt es Stellen im Körper, also so richtig, so wie es früher war, merke ich es nicht. Und unterhalb meiner Brustwarze abwärts ist eigentlich schon so ziemlich eigentlich alles tot. Oberhalb, also Brustwarze oberhalb, mhm, bin ich sehr, sehr sensibel. Also wenn es draußen windig ist und mein Hals ist nicht abgedeckt, dann komme ich fast, da gehe ich ab wie eine V1. Also das ist mein persönlicher Orgasmus so an meiner Hals, meine Halsregion. Ja, so abwärts, wo ich halt auf der rechten Seite merke ich recht wenig. Linke Seite merke ich alles ein bisschen besser. Rechts kann ich aber meinen Arm dafür bewegen, aber links den merke ich mehr. Also so wie du eben sagst, für mich, wenn eine Kniekehle kneift, würde ich vielleicht irgendwas merken, was dumpf ist, aber ich würde niemals Aua sagen oder so. Ich meine, ich habe mir jetzt so ein, zwei Mal tätowieren lassen in meiner.
Genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Wie ist das beim Tätowieren?
Ich sag mal so, hätte ich gewusst, dass das passiert mit dem Querschnitt, dann hätte ich mich früher nicht tätowiert, weil ich merke es einfach mal. Ich merke es nicht. Es ist halt irgendwie, ja, fast wie eine Massage. So, schon. Mein Körper geht es danach eine Woche nicht so gut. Da habe ich dann manchmal ein bisschen Fieber. Da falle ich voll mit Paracetamol und so ein bisschen Schüttelfrost. Aber ja, du weißt ja nicht, kennst das bestimmt selber, ist ja eine Sucht. Und irgendwie ist die erst befriedigt, wenn die Haut komplett weg ist.
Ja, absolut. Okay, ab von deinem ganzen, von deinen ganzen körperlichen Geschichten.
Ja.
Irgendwann ging es ja wieder los mit Shows bei dir. Ne, du bist irgendwann wieder auf ein Konzert gegangen. Weißt du noch, welches das erste Konzert war und wie sich das für dich angefühlt hat?
Ja, das war bei uns hier in Quedlinburg in der Reichenstraße im Kutz.
Ja.
Ich bin mir nicht so richtig sicher, wer da gespielt hat mehr. Ich glaube, World Eater waren dabei.
Okay.
Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Das war so ungefähr, ja, da war ich sogar noch in der Astrea, da durfte ich mal ein Wochenende nach Hause. Und das Konzert war auf jeden Fall sehr krass besucht, weil die Hälfte davon eigentlich, glaube ich, da waren, um mich zu sehen. Das war aber eine krasse Überschwemmung von Emotionen. Also ich habe das ganze Konzert nicht durchgehalten. Ich war fix und alle. Es war einfach zu viel für mich. Zu viele Menschen, zu viel. Da war ich noch nicht bereit für die Musik, für die Leute, für diese ganzen Emotionen. Es war halt eher kontraproduktiv wie gut. Danach war ich erstmal echt fertig, so.
Okay, aber wenn du heute auf Konzerte gehst, also heute oder ich sag mal jetzt außerhalb von Corona-Zeit, ist es ja schon in Anführungsstrichen wieder normaler für dich.
Ne? Ja, total.
Okay. Also es ist ja jetzt nicht so, ein normaler Mensch kauft sich ein Konzertticket, sage ich mal, geht zum Konzert und sagt, hier bin ich, cool. Das sieht ja bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Also was musst du beachten, wenn du zu einem Konzert willst? Was müssen da für Vorbereitungsschritte eigentlich überhaupt erstmal erledigt werden, dass du da überhaupt hinkommst und so weiter?
Ja, schön, dass du das ansprichst. Das ist echt, also für mich oder für uns, für meine Crew, die jetzt dann losfahren, ist das alles ganz normal schon geworden. Aber das ist schon ein krasser Aufwand. Sagen wir mal als Beispiel Berlin.
Mhm.
Wenn abends in Berlin ein Konzert ist, 19 Uhr und ich will dahin, fangen wir morgens um 5 Uhr an, alles fertig zu machen, mich zu duschen, zu waschen, in den Rollstuhl zu setzen, Bus zu packen. Im Vorfeld muss natürlich auch erstmal geklärt werden, komme ich da rein, sind da Stufen, dann telefonierst du manchmal mit dem Veranstalter oder mit dem Besitzer vom Laden. Ja, Rollstuhl ist kein Problem, kommst du an. Ja, sind trotzdem 3 Stufen und dann sagen die, ja, wir heben sie an. Ich sage, nee, mein Rollstuhl wiegt 185 Kilo leer, plus mich drinne sind wir bei 250 Kilo und das hebst du einfach mal nicht so an. Und die meisten denken halt, Rollstuhl ist alles kein Thema. So ein normaler Rollstuhlfahrer, sage ich jetzt mal, der seine Arme bewegen kann, mit so einem normalen Rollstuhl, kein Elektro, das ist ja eine ganz andere Geschichte nochmal. Den kriegst du ja wirklich überall schnell mal reingehoben.
Absolut.
Aber ich hier mit meinem Traktor, da musst du sehr viele Sachen im Vorfeld klären. Das haben wir über die Jahre, habe ich halt so in meinem Team. Jenny und Borstel sind das halt, die auch sehr viel im Kontakt stehen mit MAD, mit Snoopy und Mark. Oder halt beim Ende Summer waren wir viel mit Ecke und die ganzen Leute mit Garg im Coney Island in Leipzig. Das sind so halt so die Läden, die meisten Läden, wo ich mich aufhalte, wo ich sag mal auf Deutsch, ich brauche meistens nicht mal ein Ticket kaufen. Es ist immer Kulanz und Freundschaft, die die machen immer alles möglich, die Leute, dass ich überall reinkomme und sehr, sehr herzlich alles, ja, dafür kann ich ja hier auf diesem Wege vielleicht mal auf jeden Fall Danke sagen an alle da draußen, die sehr unterstützen. Und ja, wenn es halt geht, darf ich auf die Bühne. Da bin ich halt am sichersten vor Bier und Betrunkenen geschützt. Ja. Das muss man halt auch mal sehen, ja, wenn ich war halt schon auf Konzerten mittendrin und dann bricht hier was ab, da was ab, dann muss ich wieder um mich kümmern, dass mein Rollstuhl repariert wird. Oder es gibt ein Bier drüber und dann zischt es einfach nur und das Ding fährt nicht mehr. Ist halt alles schon vollkommen, ja, genau.
Okay, okay. Also man kann eigentlich schon sagen, dass du hast, sage ich mal, deine Läden oder deine Festivals, wo du hingehst und machst jetzt eigentlich auch wenig Experimente, wenn es um Konzerte geht, oder?
Nee, also eigentlich deutschlandweit fahren wir wirklich überall hin, Dresden, Leipzig, Berlin. Also es ist nichts Festes. Ich war jetzt, denke ich mal, schon fast in allen Läden, die es gibt, so muckemäßig. Ja. Was sich neu eingebürgert hat die letzten 3 Jahre, war halt immer in Eindhoven bei den Martin von No Turning Back, Sound of Revolution. Das war auch mega krass, die Tour dahin, ins Hotel rein, vom Hotel sind wir dann durch Eindhoven gefahren, wo sehr, sehr rollstuhlgerecht ist alles. Dann haben wir halt noch kurz angehalten und haben mir halt einen Keks gekauft, dass ich mich beruhige. Dann habe ich das erste Mal Keks reingepfiffen und sind weiter hin. Und der Martin, auch ein sehr, sehr netter Mensch und auch alles Mögliche macht, dass ich immer einen guten Platz hatte und immer sicher stand. Und da sind ja, also das ist ja echt Indoor, ein krasses Festival, auch immer gekümmert um uns und mega krass. Also das ist auch immer für mich so sehr, sehr aufregend, so eine Reise zu machen, weil es ist ja nicht selbstverständlich, kein Rollstuhlfahrer mit meiner Lähmungshöhe, also ich habe noch keinen gesehen in so einer Form, der A, da hinkommt, die Leute halt, und B, so geil aufgenommen wird von der Szene, so. Also.
Ja, absolut. Also natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht von gelähmten Menschen in Deutschland. Aber gerade im Hardcore-Punk-Bereich gibt es jetzt nicht so viele Rolli-Fahrer und Fahrerinnen.
Ja, ich denke mal, da habe ich jetzt nicht so viel Konkurrenz. Auch ein bisschen blöder. Es ist ja gut, dass ich nicht so viel Konkurrenz habe. Ich wünsche das keinem, dass sowas jemandem passiert. Aber da hast du schon recht, also es gibt schon einige Rollstuhlfahrer, wenn man jetzt so auf Konzerte fährt wie Rammstein oder so. Mal als Beispiel, musst du auch als Rollstuhlfahrer um einen Platz kämpfen. Also ich habe zum Beispiel in Berlin, haben die ja vor 2 Jahren 3-mal gespielt, da habe ich 3-mal keine Karte gekriegt. Ich war einfach nicht behindert genug. Also die haben ja ihr Fanclub und der Fanclub kann ja... Und der Fanclub besteht, glaube ich, nur aus Rollstuhlfahrern, glaube ich. Und die können ja schon eine Woche vorm Ticketverkauf, vorm öffentlichen Ticketverkauf ihre Karten sichern. Und da bin ich halt nie an die rangekommen. Und da kannst du auch Leute kennen. Das ist halt eine Größe. Das ist alles fast unmachbar, sozusagen. Ja.
Okay. Um vielleicht jetzt hier auch noch mal ein bisschen politisch zu werden. Thema ist ja auch Barrierefreiheit in irgendeiner Art und Weise. Da muss wahrscheinlich noch einiges gemacht werden, gerade in der Konzertlandschaft Deutschland, oder? Was so Venues angeht, die barrierefrei zu gestalten und so weiter.
Ja, also viele Konzerte kümmern sich halt, aber man merkt halt auch, manche beschäftigen sich halt auch nicht so richtig damit, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, Rollstuhl ist kein Problem, aber doch, Rollstuhl ist ein Problem, weil man muss halt sicher stehen und am besten halt auch, was halt ganz oft, wo gar nicht dran gedacht wird, bei Leuten, die keine Ahnung vom Rollstuhl haben, ein Rollstuhlfahrer sitzt halt immer auf Arschhöhe, wo es stinkt. Und als Rollstuhlfahrer muss man eigentlich ein Modest haben, wo man drauf fahren kann, dass man wenigstens einen Meter höher steht, damit man auf Höhe oder noch ein Stück höher ist wie ein Fußgänger, weil sonst siehst du halt einfach mal nichts. Und das wissen, also ich glaube nicht, dass das Absicht ist, aber gerade so auf kleinen Shows, da ist ja auch oft gar nicht so ein Platz, wenn du da ein Modest hinstellst und dann passen eigentlich nur 200 Leute rein. So ein Modest nimmt da wieder Platz weg für 10 Fußgänger. Aber ich glaube, das ist halt immer so eine Sache, da denken die Leute nicht dran, dass ein Fußgänger eigentlich immer ein bisschen höher muss. Da habe ich halt das Glück mit meinem E-Rollstuhl, den kann ich halt hochfahren, so 70 Zentimeter höher, dass ich halt so auf Höhe von einem Fußgänger bin. Das ist wild, aber an sich braucht ein Rollstuhlfahrer ein Modest, dass er was sieht.
Okay, also es gibt schon noch einiges an Nachholbedarf auf Seiten der Veranstalterinnen und Veranstalter, dass man das auch irgendwie barrierefrei, gleichberechtigt für alle Konzertgänge dann da irgendwie gestalten kann.
Genau, ja, ich glaube aber, dass man die meisten auf einem guten Wege sind. Wenn ich das mal vergleichen kann mit den ersten Persistence-Touren, wenn wir da reingekommen sind, dann hat man erstmal gesehen, standen wir manchmal mit Snoopy da, was wir da so für Hürden hatten, wo wir gedacht haben, oh fuck, was machen wir jetzt hier? Hier noch eine Rampe angelegt und da noch ein bisschen rumgemogelt, da noch 5 Leute angefasst. Das hat sich immer, war ich halt auch jedes Jahr eigentlich immer in Dresden, dann in Berlin aber die Hürde wurde dann immer ein bisschen, die Hemmschwelle immer weniger. Man wusste halt, wie es funktioniert. Und über die Jahre haben wir uns da so reingefuchst.
Okay.
Ja, also jetzt kann man da halt hinfahren, ohne sich einen Kopf zu machen. Ich weiß noch, die ersten Jahre waren echt krass. Da sind wir zu fünft angereist. Da habe ich da hin und her gedonnert. Und da war ich ja noch händelbar. Dann habe ich über die Jahre auch sehr viel zugenommen durch meine Unbeweglichkeit, sag ich mal. Ja. Jetzt geht das wieder. Jetzt habe ich wieder 40 Kilo abgenommen. Aber jetzt haben wir ja die Erfahrung und brauchen die auch nicht mehr so hin und her schmeißen. Ja.
Also im Endeffekt läuft es ja dann, also bei dir jetzt, sage ich mal so, auch ein bisschen mit der Lebensgestaltung, so ein bisschen wie im Hardcore-Punk, so mit dieser DIY-Mentalität, ne? So ein bisschen
total
anpacken, selber machen und angreifen
einfach. Ja, man muss halt einfach machen, hinfahren, gucken, okay, wenn wir jetzt hier halt ein Brett brauchen, kommt da jetzt ein Brett hin. Also man muss halt immer, es ist auch immer individuell, es ist ja nicht jeder Laden, jeder Tag, jeder Veranstaltung gleich. Ja, einfach DIY ist da sehr gut. Einfach machen und dann wird es schon geil irgendwie.
Okay, schön. Das sind doch eigentlich schöne Schlussworte für den Hauptteil. Ich würde denn jetzt nämlich ganz gerne mal überleiten zu den beiden Kategorien / Spielen, die wir am Ende immer noch machen.
Jo.
Ne, du hast vielleicht den ein oder anderen Podcast gehört, die ein oder andere Folge vorneweg. Es gibt jetzt ein kleines Entweder-Oder-Spiel.
Oh, das wollte ich nochmal machen. Das ist schön.
Wir fangen ganz, ganz locker an. Bratkartoffeln oder Kartoffelbrei?
Bratkartoffeln.
Ja, da bin ich bei dir. Aber die müssen gut gemacht
sein. I love Röstaromen. die dürfen auf jeden Fall nicht im Öl schwimmen und vollgesaugt sein.
Ja.
Gut gemacht sein, genau.
Ja, okay. Nummer 2, Filme oder Serien?
Filme.
Bist du immer noch eher der Film, trotz Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen?
Ja, mit diesen Serien. Die ein oder andere Serie habe ich mir zwar auch schon reingezogen, aber ich denke schon, dass ich eher noch so Filme gucke, ja.
Okay, schön. Bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Oder kannst du es gar nicht entscheiden? Irgendwann kommt dein Pflegedienst rein und macht dich wach.
Nee, also ich schlafe echt nicht viel. Früher habe ich 4 Stunden geschlafen. Ich hatte keine Zeit. Ich musste ja immer unterwegs sein. Und jetzt schlafe ich schon so, ja, meine 6-7 Stunden, aber das reicht dann auch. Also ich fange jeden Morgen um 7 an, mich vorzubereiten für den Tag.
Okay, ja gut, ist natürlich auch vielleicht irgendwo verständlich. Du brauchst ja auch ein bisschen länger.
Genau, ich brauche so meine 2-3 Stunden, genau.
Okay, bist du denn quasi frisch geputzt und gefrühstückt oder so im Rollstuhl
sitzt? Bis ich sauber und gut aussehend da sitzen kann, dauert das so 2-3 Stunden, ja, ungefähr.
Okay, genau. Krass. Und das Gleiche dann auch noch mal abends, wenn du ins Bett gehst?
Nö, abends geht es eigentlich schneller, weil da ziehe ich mich schnell aus, schmeiße mich ins Bett rein, lagern mich und dann kann ich noch ein bisschen Fernsehen glotzen und pennen. Also das geht definitiv schneller wie morgens.
Okay, dazu fällt mir nämlich gerade noch eine Frage ein. Du bist ja auch wahnsinnig viel mit dem Handy unterwegs, ne? Wie läuft das, wenn du deine Finger und deine Arme nicht bewegen kannst?
Ja, da muss ich mich halt über die Jahre auch quasi DIY dasselbe nochmal mich reinfuchsen. Ich habe angefangen, mit irgendwelchen Sprachsteuerungen oder irgendwelchen komischen veralteten Techniken rumzuhantieren. Das ging mir alles tierisch auf den Sack. Dann hat die Sprachsteuerung mich nicht erkannt. Dann habe ich das Ding immer sehr doll beschimpft und irgendwann gesagt, leck mich am Arsch. Und habe gesagt, ich will das alles nicht mehr. Dann habe ich halt angefangen mit meinem Handy vorm Gesicht, mit so einem Stift, wo man halt so hier Tablets und so bedient.
Ja,
Da war das Problem, beim Telefonieren hatte ich dann den dämlichen Stift im Mund. Da konnte ich ja nicht mein Handy bedienen und sprechen gleichzeitig. War dann auch blöd.
Ja.
Das Ding habe ich dann irgendwann einfach in die Ecke gespuckt und habe gesagt, so, jetzt geht's rund mit der Zunge. Und das ist echt krass. Meine Zunge ist ja halt auch ein Muskel.
Ja.
Du kannst das Ding gut trainieren. Also es ist jetzt bestimmt 3-4 Zentimeter länger geworden, meine Zunge. Ich komme jetzt über meine Nasenspitze hier drüber hinweg, weil ich tatsächlich alles mit meiner Zunge bediene. Ich schreibe den ganzen Tag am Handy mit Zunge, alles mit Zunge.
Wahnsinn. Und also ich kann aus der Erfahrung, aus dem Schreiben mit dir über Facebook, über einen Messenger sagen, das geht wirklich schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass man dir eine Nachricht schreibt, ne? Du siehst das, dann sieht man ja, okay, der Gabor tippt jetzt.
Ja.
Und dann nach einer Dreiviertelstunde kommt dann so eine Zwei-Wort-Antwort oder so. Also das geht wirklich rucki zucki.
Ja, zum Beispiel wie bei meiner Mutter. Wenn ich mit meiner Mutter schreibe, dann dauert es eine halbe Stunde, dann steht da schreibt und es kommen dann nur 3 Wörter als Antwort. also das Einzige, ich müsste manchmal überlegen, was ich schreibe, vorher, bevor ich schreibe. Okay. Und dadurch, dass ich so nah am Handy bin, sind meine Augen jetzt auch schlechter geworden. Dadurch habe ich jetzt eine Brille gekriegt. Und ja, viele Rechtschreibfehler, Punkt und Komma setze ich nicht, weil mir das alles zu lange dauert. Und ja, das sind so die Sachen.
Aber da ist ja über die Autokorrektur eigentlich auch eine gute Hilfe zur Hand.
Ja, genau. Wobei das auch manchmal auch ins Negative gehen kann mit der Autokorrektur.
Also, wahrscheinlich.
Ja, aber ja, also das funktioniert für mich am allergeilsten und okay. Ja, so mache ich das halt weiter.
Ja, cool. Zurück zum Entweder-Oder. Jo. Vorletztes Entweder-Oder. Maroon oder Earth Crisis?
Huh, das ist schwer.
Das habe ich mir gedacht.
Mag ich beides sehr, aber ich gehe zu Maroon, weil das regional ist. Ich den André gut kenne und den Rest der Band. Ich mag die Jungs, die machen... Ja, also komm mal, es ist nur 1000, das ist ja bloß 30 Kilometer von mir, deshalb entscheide ich mich für die.
Okay, also die Local Heroes sozusagen. Genau,
wobei früher bin ich halt immer auch nicht so richtig mit der Szene von denen halt klar gekommen, weil das war ja immer extrem vegan, straight age und von dem, ich war weder vegan noch straight age. Ich war halt fleischfressend, fett und besoffen und da habe ich eigentlich immer nicht so gut reingepasst. Also das war die ersten Jahre immer... Naja, das war dann halt später halt schon eher ein bisschen geiler so.
Okay. Aber beide Bands live gesehen schon?
Beides live gesehen.
Okay, schön. Ja. Letztes Entweder-Oder. Ist ja bei dir eigentlich auch so ein bisschen besonders Club- oder Festivalshow?
Ja.
Vielleicht zweierlei betrachtet. Vielleicht erstmal als normaler Konzertgänger. Ne? Also was gefällt dir jetzt am besten, sage ich mal, vom Musikgeschmack her und so weiter, von der Erfahrung her und dann auf der anderen Seite vielleicht die Rollstuhl-Thematik, die da noch mit reinspielt.
Ja, also da würde ich schon als Fußgänger Club sagen, weil da ist halt die Energie, das ist das Ausrasten, das Bühnenspringen und so, das finde ich persönlich auf jeden Fall im Club fand ich besser. Beim Festival gegenüber, wenn ich das mal beim Full Force, 4 Tage Full Force, Dauerstraff, durch die Gegend taumeln, das fand ich halt auch immer mega geil. Einmal, ja, komplett Eskalation, Ausrasten und ja, das aber schon von der Mucke her, von der Energie, auf jeden Fall Club.
Okay.
Jetzt im Rollstuhl würde ich eher auf Festival tendieren, weil ich mich da nicht so beengt fühle.
Okay, das ist so eine klare Antwort, sage ich mal.
Und die Luft ist besser.
Definitiv, ja. Letztes Spielchen für heute. Das ist das Wunsch-Line-Up. Du kannst dir dein eigenes Wunsch-Line-Up, dein eigenes Konzert zusammenstellen. 4 Bands sollen es werden.
Ja.
Gibt keine Genregrenzen. Du packst einfach was zusammen. Du kannst auch tote Bands wieder zum Leben erwecken. Völlig egal. Hauptsache dein Lieblings, deine 4 Bands, die du auf einem Line-Up bei einer Show sehen willst.
Also auf jeden Fall in alter Besetzung Hate Sphere.
Ui, okay.
Mega krass, also ich finde musikalisch kommt für mich fast nichts ran, die Jungs, das ist brutal fett. Also jetzt sind sie halt auch noch okay, aber damals mit der alten Besetzung absolut geil, habe ich leider nie live gesehen. Die würde ich auch als allererstes mir ranziehen und mir reinbrettern. Was ich mir auch noch wünschen würde, wäre Snapcase.
Okay.
Auch einer meiner Bands, die ich sehr gerne höre, aber auch leider nie live gesehen. Earth Crisis.
Okay.
Und was nehme ich als 4. Wünsche ich mir Hot Water Music.
Ui, okay, das ist ja Hate Sphere und Hot Water Music zusammen auf einem Lineup ist natürlich verrückt.
Du hast aber gesagt, ich darf mir das aussuchen.
Ey, das war absolut völlig. Ja. Das ist deine Show. Welchen Club würdest du dafür nehmen?
Welchen Club nehme ich? Es gibt halt viele Clubs, die ich mag. Mhm. Jetzt auch die Chemo in Dresden, jetzt wo sie ausgebaut ist, sehr geil geworden. Ich nehme einfach, pass auf, wir machen Coney Island.
Okay, also gehst nach Leipzig.
Ja, Leipzig.
Okay, schön. Ey, das war es von meiner Seite eigentlich schon. Ich würde dir jetzt nochmal die Chance einräumen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Willst du noch irgendjemanden grüßen? Mutti, Schwester?
Ich grüße auf jeden Fall meine Familie, meine Schwester, meine Mama, alle, die dazugehören, meine Freunde, die sehr nah an mir dran sind und auch die Leute da draußen, die mich kennen. Tim, danke dir, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit dir hier zu quatschen. Fühle ich mich sehr geehrt, wirklich danke. Ich war sehr aufgeregt, aber im Endeffekt hat es jetzt sehr gut geklappt.
Na sicher.
An alle Leute da draußen, bleibt alle gesund, seid nett zueinander, die Welt ist scheiße genug und jammern hilft nicht. Augen zu und durch und Hab dich alle lieb.
Danke dir, das waren noch schöne letzte Worte. Zum Abschluss von mir nochmal der Hinweis, check plattenbautalk.info aus, die Webseite. Gibt's Supportinformationen zu dem Podcast. In diesem Sinne, tschüssi.